SRF 2 Kultur.
Reflexe zur Frage: Schämen wir uns heutzutage weniger als früher? Am Mikrofon Angelika Schett. Ulrich Greiner. Die Scham, die ja bekanntlich vernichtet, wenn man sich schämt, möchte man von der Bildfläche verschwinden. Es ist nur grauenvoll. Und Sie schreiben in Ihrem Buch Schamverlust: Eigentlich haben wir heute mehr eine Zeit des Peinlichen. Und das Peinliche, wie das Wort schon sagt, verursacht ja auch eine gewisse Pein. Aber offensichtlich ist das nicht ganz so schrecklich zu ertragen wie die Scham. Wie kommen Sie eigentlich darauf, das überhaupt gegeneinander zu setzen?
Na, ich glaube, dass die Scham ein ganz tief sitzendes Gefühl ist. Und dieses Gefühl kann auch entstehen, wenn ich ganz allein bin. Ich kann mich für mich allein schämen. Peinlichkeit hingegen ist ein soziales Gefühl. Das entsteht nur im sozialen Zusammenhang. Es entsteht, wenn ich beobachtet werde, wenn ich bestimmte Regeln verletze. Und meine Beobachtung ist, dass die grundstürzende Scham, die vielleicht in früheren Zeiten auch zu schlimmen Folgen, etwa zum Selbstmord geführt hat, in der Weise heute nicht mehr vorhanden ist, sondern dass die Zeitgenossen, vor allem die Jugendlichen, wie ich finde, von einer unendlichen Quelle von Peinlichkeiten geplagt sind.
Man kann aber auch sagen, das ist ja großartig, dass sich heute keiner mehr duellieren muss oder umbringen muss, weil er oder sie sich so schrecklich schämen. Das ist ja ein immenser Fortschritt, so gesehen.
Ja, das ist auch ein Fortschritt und den muss man begrüßen. Das Problem ist nur, dass Scham an Gewissen gekoppelt ist und dass, wenn es kein Gewissen mehr gibt, es auch keine wirkliche Scham mehr gibt und umgekehrt. Und die Peinlichkeit als lediglich soziales Gefühl, die entspricht einem außengeleiteten Charakter, der sozusagen nur noch sich richtet nach dem, was ihm nützt, was seiner Karriere dient, seinem Fortkommen dient und was sozusagen angesagt ist. Und das kann man auch bei der jungen Generation mit aller Vorsicht beobachten, dass die Widerstandslust nicht mehr so groß ist wie früher.
Ulrich Greiner, als Germanist und langjähriger Feuilletonchef der deutschen Wochenzeitung Zeit, nutzen Sie die Literatur, um zu zeigen, wie die Scham abhängig ist von der jeweiligen Kultur, von der Religion und vom Zeitalter. Und heute klagen ja viele, wir lebten in einer Zeit der Schamlosigkeit. Entblößung treffen wir all überall, das Intimste wird öffentlich und gleichzeitig, Sie sprachen ja gerade von den Jugendlichen, stellen Sie auch eine Gegenbewegung fest. Hochzeiten, Maturantenfeiern, ja, junge Erwachsene kleiden sich traditionell. Da blüht ja wieder was, was wir schon vergessen glaubten.
In der Soziologie spricht man von Formalisierung und das hier ist eine Reformalisierung, nachdem wir in den 60er Jahren eine Entformalisierung hatten. Und das ist eigentlich kurios, weil die Examens, Entlassungsfeiern, die Hochzeiten, die Polterabende und all das, das kommt wieder. Aber es kommt nur wieder, glaube ich, bei der Mittelschicht, bei jener Generation, die aufstiegswillig ist und die auch Aufstiegschancen hat. Und ich glaube, dass das Schamempfinden oder überhaupt solche Gefühle sozial geschichtet sind, so wie man ja auch sagen kann, dass es eine Schicht gibt, die keine sozialen Chancen mehr hat, die eigentlich jede Hoffnung auf ein Vorankommen aufgegeben hat. Dort gibt es eigentlich auch keine wirkliche Scham mehr und das sind die Menschen, die man dann in solchen Sendungen wie Bauer sucht Frau oder so ähnliches dann sieht.
Sie haben es ja schon angetippt. Sie sagten, Scham hat ja auch was mit Moral zu tun, hat auch was mit Schuldfähigkeit zu tun und hat auch was damit zu tun, dass ich mich ganz für mich alleine schämen kann. Kein Mensch kann Zeuge der Ursache meiner Scham sein. Bei der Peinlichkeit ist es eben mehr so, dass ich mich anpasse, auch ein bisschen konformistisch bin. Dann kann ich all diesen Fallen möglicherweise entgehen. Aber diese Verbindung von Scham, Schuld, Moral, eben nicht außengelenkt, das Stichwort fiel ja schon. Da beziehen Sie sich auf David Riesman, der das schon in den 50er Jahren fand. Also dieses nicht mehr außengelenkt, sondern innengelenkte, das ist ja das, worum es eigentlich auch noch geht, wenn man eine gewisse Moral daran festhalten möchte. Das andere wäre ja dann doch sehr beliebig.
Ja, ganz bestimmt. Und ich bin auch sicher, dass es die noch gibt. Also das sind ja nur Tendenzen, die ich beschreibe. Das sind nur Beobachtungen, die ich spiegele, eben in literarischen Texten. Ich glaube nicht, dass wir in einer Zeit der Schamlosigkeit leben. Glaube auch nicht, dass es nur noch gewissenlose Menschen gibt. Das sind alles Nuancen, die sich da verschieben. Und man kann ja auch beobachten, dass die Scham eine zutiefst menschliche Eigenart ist, die in gewisser Weise sogar angeboren ist. Mich hat neulich ein Sportlehrer kontaktiert, der schrieb mir eine E-Mail und sagte, seine Jungs, die so 12 Jahre alt sind und die er im Schwimmen unterrichtet, die weigern sich, im Gemeinschaftsduschraum die Badehose auszuziehen. Und einmal hat er einen erwischt, der mit der nassen Badehose in die Jeans gestiegen ist. Er war irgendwie ratlos und ich habe ihm dann geschrieben, dass ich das völlig normal finde, dass in diesem Alter, wenn die Pubertät beginnt, dass da sozusagen eine Grundscham ist, die etwas ganz Natürliches hat und die wahrscheinlich bei allen Menschen vorhanden ist. Die entscheidende Frage ist nur, wie diese Scham Ausdruck findet. Ob es zum Beispiel angesagt ist, Schamgefühle zu zeigen oder nicht. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit der Schamvermeidung. Man schämt sich dessen, dass man sich schämt.
Vermeidung, sagen Sie, im Buch schreiben Sie auch von Verbergung. Da geht es ja noch weiter. Wir verbergen die Scham und müssen auch noch verbergen, dass wir sie verbergen. Ist ja uferlos.
Ja, und man kann sagen, das ist völlig normal, das war nie anders, das stimmt aber nicht. Ich zitiere ja auch das berühmte Gedicht, das Lied von der Glocke von Schiller, wo dann erzählt wird, dass der Jüngling sich in das Mädchen verliebt und errötet und dass ihm dann die Tränen aus den Augen stürzen. Und wenn Sie die Texte dieser Zeit, also vom 18. zum 19. Jahrhundert, diese Texte angucken, dann sehen Sie ja, dass es damals wiederum angesagt war, solche tiefen Gefühle zu zeigen und dass Männer weinten oder erröteten, war in einer gewissen Weise geboten, weil man damit zeigte, dass man empfindungsfähig war. Und das ist heute ganz anders.
Ja, wobei Sie ja auch konstatieren, dass man heute ja relativ ungehindert über irgendwelche sexuelle Dinge spricht oder über Geld und sowas, was ja mal eher tabuisiert war. Aber dass zum Beispiel die Menschen Angst hätten, sich über ihre Angst zu unterhalten, außer vielleicht bei sehr, sehr engen Freunden. Die Angst haben sie ja.
Ja, die Angst ist da und die Angst besteht eben darin, sozusagen nicht mithalten zu können. Und das betrifft ja nicht nur das Geld, es betrifft auch den Körper vor allem. Man muss eben eine bestimmte Figur haben, man muss schlank sein, man muss tüchtig und sportlich sein. Und dieser Gesundheitswahn und dieser Körperertüchtigungswahn, den können Sie ja all überall verfolgen. Und wenn Sie mal mit einem fremden Blick durch einen Supermarkt gehen und die Regale angucken, auf denen Sachen stehen, mit denen man sich eincremt oder den Körper reinigt, das ist unfassbar, was es da alles gibt.
Bei Ihnen kann man auch lesen, sehr anschaulich. Sie schreiben ja, Spuren körperlicher Arbeit werden geradezu gegeißelt mit all den Deodorants und so, ja. Schwitzflecken gehören schon absolut in die Kategorie der Peinlichkeit. Das heißt ja auch ein peinlicher Schwitzfleck. Also einerseits haben wir nackte Körper und nackte Seelen, die den Weg pflastern. Und auf der anderen Seite sind wir so puritanisch mit unseren Körpern. Alles muss immer sauber bis ins letzte Eckchen sein. Das ist ja nicht wirklich frei.
Ich finde ja auch, dass Sie recht haben, wenn Sie von Puritanismus reden. Das ist sozusagen eine absolute Diesseitsreligion, die sich darin ausdrückt. Und wer da nicht mithalten kann, also wer eben zu dick ist oder wer eben untüchtig ist und keine guten Noten hat und wer eben nicht die Klamotten hat, die man jetzt trägt, der gehört eben nicht dazu. Und diese Angst, nicht mithalten zu können, die ist ganz zentral. Gleichzeitig kann man das beobachten mit Phänomenen einer scheinbaren oder wirklichen Enthemmung und Zügellosigkeit, obwohl man da auch vorsichtig sein muss, wenn man zum Beispiel an einen normalen Badestrand geht und sieht drauf mit dem Blick einer älteren oder vergangenen Generation, dann ist man ja nur überrascht, dass die Menschen da mehr oder weniger nackt liegen. Das ist aber kein Ausdruck einer Enthemmung, sondern das ist Ausdruck gewissermaßen eines neuen Wettbewerbs. Die Jungs und Mädchen, die da liegen, oder Männer und Frauen, die müssen, damit sie ihren Körper vorzeigen können, diesen Körper ertüchtigt haben. Das ist gar nicht so einfach.
Genau, und da ist man ja auch leicht auch beschämbar, wenn man da nicht so in die Kategorien kommt. Und Sie sagen zum Beispiel sehr anschaulich an einer Stelle in Ihrem Buch, dass der Ödipus, dem war das nicht peinlich, dass er mit seiner Mutter versehentlich schlief, sondern das war eine vernichtende Angelegenheit, leuchtet uns auch allen ein. Und dieses, das sagten Sie auch schon mal zu Beginn, dieses so Abgrundtiefe, das haben wir nicht mehr. Wir haben also diese Ansammlung von Peinlichkeiten, ich vermute auch Scham, also man kann das ja nicht alles so auseinandertifteln, aber irgendwie sind wir so umzingelt mehr, so als Dauerraunen von Gefühl.
Wenn wir von wir sprechen, dann meinen wir ja unsere westliche moderne Zivilisation und die ist ja auch konfrontiert mit Erscheinungen, die uns hochgradig irritieren. In Deutschland gibt es die Debatte über den Schwimmunterricht für muslimische Mädchen, ob die daran teilnehmen müssen oder nicht. Es gibt ja dann diese Ganzkörperbadeanzüge, mit der muslimische Frauen dann ins Wasser gehen dürfen. Diese Art von Schamempfinden, das wir nicht mehr in derselben Weise haben, begegnet uns in anderen Kulturen.
Sie benutzen die Literatur als Archiv, um zu gucken, wie sich eigentlich das Schamgefühl bei Menschen so im Laufe der Zeit verändert hat. Und warum finden Sie denn, dass die Literatur sich dafür besonders gut eignet?
Also die Schamempfindung ist ein hoch irritierendes und oft auch schwer zu begreifendes Gefühl. Es hat auch mit Schmerz zu tun, mit einem seelischen Schmerz. Und von diesem Schmerz will man erzählen, vielleicht zunächst nur sich selbst erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und die Literatur ist die Form der Erzählung. Und die Literatur ist die Form der Reflexion, in der das am ehesten geht. Und wenn ich sage Reflexion, dann meine ich das auch wörtlich im Sinne von Spiegelung. Die Geschichten, die die Literatur erzählt, haben sehr oft mit Schuld und Scham zu tun. Und es sind Versuche und in den großen Werken ja wirklich imponierende Versuche, solche Irritationen, die dann auch eine ganze Existenz vernichten oder gefährden können, in Worte zu fassen. Und wenn wir sie lesen, dann erkennen wir viel von dem, was uns selbst quält oder beschäftigt, wieder.
Man kann sagen, ein Mensch, der mit sich so richtig schön im Reinen ist und dem es so total gut geht, der wird auch wenig Bedürfnisse entwickeln, seine Sachen so niederzuschreiben.
Ja, der Adolf Muschk, der Schweizer Schriftsteller, der hat mal gesagt, das Schreiben entsteht aus der Erfahrung des Mangels. Mir fehlt etwas und wenn ich es kann, und Muschk kann es, dann will ich diesem Mangel abhelfen, indem ich davon erzähle. Und dieser Mangel kann ganz verschiedene Gründe haben, aber meistens hat er natürlich mit Unglück zu tun. Und wie Sie schon sagten, jemand, der rundum glücklich und selbstzufrieden ist, hat keinen Anlass zu schreiben und vor allem wird er auch die Mühe, die mit dem Schreiben verbunden ist, kaum auf sich nehmen.
Ja, und die Notwendigkeit, sich selbst zu begegnen, also sich ja auch ein Stück von sich zu distanzieren, nicht mit sich so eins zu sein, die ist ja auch eine Voraussetzung fürs Schreiben und auch für das Empfinden von Scham. Und es fiel auch schon mal so passagier die Verbindung von Scham und Schuld. Mir hat mal jemand gesagt, ich finde es eigentlich noch sehr plausibel, Schuld ist leichter zu ertragen als Scham. Bei Schuld bin ich noch ein bisschen Akteur. Ich kann zum Beispiel versuchen, meine Schuld wieder gut zu machen. Oder ich bin nicht so ohnmächtig, wenn ich mich bei etwas schuldig gemacht habe. Aber zum Beispiel in der Scham kann ich mich schuldig fühlen, ohne schuldig geworden zu sein. Also die Schuld gibt mir noch mehr in die Hand. Auch zusammen kann man vielleicht besser ein Schuldbekenntnis ertragen, wenn mir das jemand erzählt, als so eine abgrundtiefe Situation der Scham.
Ja, die Schuld ist oft leichter zu ertragen, obwohl sie ja tendenziell etwas Schwereres ist, weil sie in der Regel durchschaubar ist. Ein Schuldvorgang lässt sich ja auch durchaus juristisch fassen. Und es ist klar, welchen Fehler ich begangen habe und es ist oft auch möglich, diesen Fehler wieder gut zu machen. Und bei der Scham ist es oft so, dass es gar nicht ganz klar ist, warum ich mich geschämt habe. Mir ist der Vorgang gewissermaßen selber unklar. Und das Interessante an der Scham ist ja, dass ich sie ja oft auch gar nicht vermeiden kann. Ich kann sie auch nicht herbeirufen. Sie passiert mir.
SF2 Kultur mit Reflexe zur Frage, schämen wir uns heutzutage weniger als früher? Ich bin im Gespräch mit Ulrich Greiner, Autor des Buches Schamverlust. Bis jetzt richteten wir den Blick auf das vernichtende Potenzial der Scham, kann mit Schuld verknüpft sein, muss aber nicht. Und auf die Peinlichkeit, die, so Ihre Diagnose, Ulrich Greiner, heute fast bestimmender sei als die Scham. Und Sie nutzen die Literatur, um aufzuzeigen, wie sich so die Schamgeschichte bei uns Menschen in hiesigen Breitengraden entwickelt hat. Im letzten Jahrhundert zum Beispiel, da verweisen Sie auf ein Buch der neuseeländischen Schriftstellerin Janet Frame, dem neuen Sommer entgegen, das 1963 erschien. Und da ist die Protagonistin Grace in ständiger Schambereitschaft, also wirklich ständig. Wie äußert sich das?
Naja, es hat zunächst mal damit zu tun, dass sie sich selber ständig beobachtet. Und das ist ja zunächst mal ein normaler Vorgang, weil Scham entsteht durch Reflexivität, dadurch, dass ich mich sehe mit den Augen eines anderen, mit den Augen eines idealen Über-Ichs oder mit den Augen meiner Eltern oder mit den Augen Gottes und sehe, dass ich dem Bild, das ich von mir habe oder gerne von mir hätte, nicht entspreche und deswegen schäme ich mich. Und diese Selbstbeobachtung, die also Bedingung von Scham ist, ist natürlich jetzt nicht etwas, was normale Menschen ununterbrochen beschäftigt, denn wenn man das dauernd täte, dann käme man eigentlich kaum dazu, sich zu freuen oder entspannt einen Tag zu genießen. Und das Merkwürdige Und auch Schöne, muss ich sagen, an dieser Figur in diesem Roman von Janet Frame ist, dass die offenbar außerstande ist, sich nicht zu beobachten. Und sie beobachtet sich natürlich mit den Augen der wirklichen oder imaginären Außenwelt. Und das führt zu einer ständigen Irritation. Das führt dazu, dass sie dauernd das Gefühl hat, sie müsse sich so und so verhalten, damit die anderen das richtig finden. Zugleich weiß sie aber nicht, ob das, was sie jetzt tut, wirklich so erwartet wird oder anders. Man bietet ihr dann also im Zugabteil, wir sind in einer längst vergangenen Zeit, eine Zigarette an und dann sagt sie, nein, danke, ich rauche eigentlich nicht. Und dann wird sie nochmal gefangen, dann sagt sie, ach Gott, dann nehme ich dann halt doch eine. Und diese Art sozusagen ständig vorsichtig zu sein, weil man denkt, man könnte andere verletzen, die ist mir in einer gewissen Weise auch von meiner Erziehung noch in Erinnerung, wo uns beigebracht wurde, dass man ein Angebot beim ersten Mal ablehnt und wenn es wiederholt wird, dann darf man es annehmen.
Und das bringt einen aber auch in die Bredouille. Man sagt, man will etwas nicht und irgendwann will man es doch. Man kommt ja da in eine unendliche Verwicklung, je nachdem. Also die wird übers Wochenende eingeladen von einem Philipp und sie hat natürlich auch die extreme Befürchtung, so ein Wochenende mit so mehreren Leuten, das ist ja voller Fallen, weswegen man sich schämen kann. Und so überlegt sie, Zitat,
wie könnte sie übers Wochenende irgendwo hinfahren, ohne irgendwann, irgendwo eine Bemerkung fallen zu lassen, die überall nur Angst oder Mitleid oder Peinlichkeit auslösen könnte?
Und dann überwindet sie sich eben doch zu reisen und als sie dann von Philipp am Zielbahnhof abgeholt wird, liest man,
oh Gott, dachte sie, ich werde dieses Wochenende nicht überstehen. Ich kann nicht 3 ganze Tage mit Menschen zusammen verbringen, mit ihnen reden, mit ihnen essen. Ich kann nicht entscheiden, wann ich mich zu ihnen gesellen und wann ich sie allein lassen, wann ins Bett gehen und wann ich aufstehen soll.
Und nach außen geht wohl alles ganz gut mit dem Besuch da. Innerlich wird die arme Grace ununterbrochen gequält. Warum? Weil ihr nichts selbstverständlich erscheint. Und da kommt man doch auf die Idee, dass es doch Menschen gibt, die so frisch, fromm, fröhlich, frei in den Tag hinausgehen, die Welt steht ihnen offen und die anderen, die eigentlich fast minütlich, wie sie hier, irgendwie nicht so genau weiß, wie mache ich es denn jetzt eigentlich richtig?
Naja, diese glücklichen anderen, das sind natürlich auch Menschen, denen man einen Mangel an Reflexivität und vielleicht sogar auch gelegentlich Dummheit unterstellen muss. Oder Naivität, was ja nun auch eine schöne Eigenschaft ist. Aber das ist natürlich eine eingeschränkte Form auch der Wahrnehmung von Wirklichkeit. Und der Roman besteht ja nicht nur darin, dass sie sozusagen ständig diese Peinlichkeiten erlebt, sondern dass sie eben deswegen auch eine unglaubliche Wahrnehmungsfähigkeit hat. Sie sieht Dinge, die wir normalerweise sehen könnten, aber auf die wir nicht achten. Und das macht dieses Buch so interessant.
Es ist nicht so, dass man sich unter Umständen dann überhaupt schämt, weil man da ist. Einfach da ist und den Blick der anderen auf sich zieht und in dem Moment irgendetwas repräsentieren könnte, was kein Wohlwollen findet in diesem Blick der anderen. Und da haben Sie den Gottfried Keller auch genannt, der im weitesten Sinn in dem Zusammenhang im Grünen Heinrich mal von der Augengrobheit gesprochen hat, was wirklich ein sehr gutes Wort ist. Also da ist es ja drin, dieser Blick, der fürchterlich sein kann, der einen aber immer treffen kann.
Das ist eine schöne Szene im Grünen Heinrich, wo der Grüne Heinrich dann auf dem Weg nach München ist. Er macht ja da eine Kunstausbildung und die Kutsche, mit der er fährt, hat Pause und hält an einer Poststation und er geht in das Wirtshaus, um dort eine Kleinigkeit zu verzehren. Und die Szene ist offenbar die, dass so große Tische sind, an denen man immer zu mehreren sitzt und da kommt irgendwie eine adlige Familie und diese adlige Frau guckt ihn an, als wäre er ein Gegenstand, so ähnlich wird das da beschrieben. Und er fühlt sich durch diesen Blick gedemütigt und da kommt dieses Wort von der Augengrobheit. Und was nun Janet Frame anbetrifft, die sozusagen sich ständig beobachtet fühlt, so könnte man natürlich erstmal annehmen, sei auch pathologisch und es hat auch pathologische Züge, die ihr vollkommen bewusst sind und mit denen sie auch in diesem Buch auf eine sehr ernsthafte Weise spielt sozusagen. Aber dass der Blick des anderen der Grund meiner Scham ist, das ist eine These oder eine Beobachtung, die ich in dieser Deutlichkeit nicht kannte, die mir nicht bewusst war und die ich bei Sartre gelesen habe. weil Sartre ja sagt, er kommt auch zurück auf den Sündenfall, auf die Situation von Adam und Eva, sozusagen auf den Ursprung der Schuld. Und da kommt es ja zu dieser berühmten Szene, wo sie, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, erkennen, dass sie nackt sind und sich dessen schämen. Man fragt sich ja immer, wieso schämen die sich auf einmal? Wieso ist Nacktheit für sie ein Schamgrund? Und Sartre interpretiert das so, dass in dem Moment, in dem Adam nicht mehr allein ist, er von einem anderen, in diesem Fall von Eva, angeblickt werden kann. Und das Angeblicktwerden, dadurch entsteht eine Definitionsmacht. Und im Verlauf dieser Überlegung kommt ja Sartre zu dem unglaublichen Satz, der andere ist der Tod meiner Möglichkeiten.
Das ist auch ein unglaublicher Satz. Ich möchte noch auf ein anderes Beispiel kommen, weil da geht es auch um Macht. Weil wer mich angucken kann, kann das mit unterschiedlicher Macht und auch mit unterschiedlichem Vernichtungspotenzial machen. Nicht jeder kann den anderen gleich vernichten. Zum Beispiel, da haben Sie den Anton Reiser im Roman von Karl Philipp Moritz aus dem Jahr 1786, also schon eine Zeit her. Und Anton Reiser ist in einer Pflegefamilie untergebracht und Stipendiat einer Lateinschule. Und der wird dauernd gedemütigt, einfach weil er arm ist, kann er ja auch nichts dafür. Und der Autor zeigt, so schreiben Sie, Ulrich Greiner, wie das Selbstvertrauen des Helden immer mehr beschädigt wird. Reiser muss die Erfahrung machen, dass er sich eben für seine Armut schämen muss. Und er muss auch unverdiente Demütigungen in Kauf nehmen, und zwar von Leuten, die einen höheren Stand haben als er. Da kommt ja das rein, wer hat besondere Macht, mich zu demütigen.
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ich auch ausführlich behandle. Scham hat natürlich auch mit Demütigung zu tun. Und wer demütigen kann, hat Macht. Also Scham und Macht haben ein sehr schwieriges Verhältnis. Und wenn alle Menschen wirklich gleich wären, gleich an Chancen, an Intelligenz, an Einfluss, dann wären die Gründe der Scham geringer. Und ich zeige das ja auch an zwei Romanen von Dostojewski, wo dieses soziale Gefälle zu einer unendlichen Kette von Demütigungen und Beschämungen führt. Und insofern sind wir heute glücklicher, weil natürlich diese sozialen Differenzen nicht in der Weise mehr existieren. Aber das täuscht natürlich auch, weil diese Demütigungen berufen sich nicht mehr auf den Stand, auf das Herkommen, sondern sie berufen sich ganz simpel auf Geld. Und wer Geld hat, hat Macht und der kann sich Dinge leisten, die sich andere nicht leisten können.
Also wenn ich jetzt ausschließlich Geld habe, aber sehr ungebildet bin, komme ich aber auch je nachdem sehr in die Bredouille.
Das hängt davon ab, wo sie sind. Ne? Also ich meine, ja, es kann schon unangenehm werden, aber es gibt ja auch viele reiche Leute, die tatsächlich ungebildet sind. Das macht ihnen aber nichts aus.
Aber eben das Interessante, was Sie ja erwähnen, finde ich, dass die Machtverhältnisse, die demütigen, heute nicht seltener geworden seien, sondern einfach unübersichtlicher.
Ja, sie sind wirklich unübersichtlich geworden und Sie können das an einem völlig banalen Beispiel erkennen, jedenfalls ist das hier in Hamburg so, dass die Leute, die Geld haben, die fahren eben nicht einfach einen Golf, sondern die fahren einen riesigen Geländewagen, einen Porsche Cayenne. Und für die Porsche Cayennes gibt es ja noch weniger Parkplätze als für einen Golf. Aber wer einen Porsche Cayenne hat, der hat immer einen Parkplatz, weil er sich nämlich einfach mitten auf die Kreuzung stellt und damit demonstriert, diesen Strafzettel, den kann er sich leisten.
Also die Abhängigkeiten, die sind heute nicht mehr an Stand und Klasse gebunden, aber an die Willkür des gesellschaftlichen Systems. Also wir leben ja in demokratischen Gesellschaften und so weiter, aber da sind auch viele Sachen dabei. Das war, als es noch eine Ständegesellschaft gab, viel klarer. Da wusste ich, was ich wo, wie zu machen habe. Das weiß ich heute alles nicht, bin aber gleichzeitig doch dauernd bedroht, in die Scham oder Peinlichkeit zu fallen.
Also beim Überlegen dieser Frage ist mir Pierre Bourdieu zu Hilfe gekommen, dessen Buch ja auch nicht mehr ganz neu ist, ich glaube 20 Jahre alt, aber egal, er hat da eine wichtige Entdeckung gemacht, nämlich das Problem der Distinktion. Und er findet, und das glaube ich, kann man ihm ohne weiteres zustimmen, dass in unserer Gesellschaft jeder mit jedem prinzipiell konkurriert und er konkurriert um Ansehen. Und dieses Ansehen entsteht dadurch, dass man etwas hat, was andere nicht haben. Und das Beispiel, das mir dazu eingefallen ist, als ich selber noch als Student mit dem Gedanken spielte, Tennis zu spielen, bestand das Problem darin, dass Tennis damals ein sehr exklusiver, sehr teurer Sport war, den ich mir eigentlich nicht leisten konnte. Ich habe es dann ohnehin aufgegeben, weil ich merkte, dass ich ein ganz schlechter Spieler bin und eigentlich auch keine Lust hatte. Aber damals war Tennis sozusagen ein absolut exquisiter Sport. Und dann mit dem wachsenden Reichtum der Gesellschaft und dann mit den großen Siegeszügen von Steffi Graf und Boris Becker wurde Tennis zu einem Breitensport. Und heute ist Tennis nichts Besonderes mehr. Und wer heute etwas Besonderes tun will, der muss Golf spielen. Das ist sozusagen die Distinktion, die durch solche Dinge in die Welt kommt und die dann wiederum, je nach Lage, andere beschämen kann. Jemand, der sozusagen ganz oben mitspielen kann und merkt, ich bin aber nur Tennisspieler, müsste jetzt aber eigentlich Golfspieler sein, der gerät auch in so eine Art von latenter Beschämungssituation, ja.
Jetzt mal noch, wenn jemand Macht hat, muss er sich weniger schämen als jemand, der keine Macht hat, könnte man denken. Aber zum Beispiel Bill Clinton musste sich sogar öffentlich schämen wegen seiner Affäre mit der Monica Lewinsky. Wie geht denn das?
Naja, dass man sich öffentlich schämt, das ist sozusagen eigentlich nur ein Ritual, weil wenn wir an unsere ursprüngliche Definition erinnern, ist Scham etwas, was nicht in meiner Macht liegt. Ich habe mich geschämt, die Scham hat mich überfallen. Was im Fall Clinton passiert und wofür es viele Beispiele auch aus der politischen Szene gibt, ist, dass die Öffentlichkeit eine Unterwerfungsgeste verlangt. Und diese Unterwerfungsgeste bestand darin, dass Bill Clinton seine Verfehlung eingestanden hat, sich dafür quasi in Anführungszeichen geschämt hat. Ob er sich wirklich geschämt hat, wissen wir nicht. Das ist auch für die Sache eigentlich unerheblich.
Das Interessante ist ja, dass wir eigentlich schon Kindern, also heute nicht mehr so, aber doch lange Jahre hat man doch auch schon Kindern gesagt, jetzt schäm dich.
Es ist eigentlich ein Widerspruch in sich und der Satz, wenn man ihn ganz genau nimmt, müsste lauten, du hättest dich schämen sollen. Und dass du dich nicht geschämt hast, sollte ein Grund für der Scham für dich sein. Ich finde den Satz nicht sinnlos, nur er ist tatsächlich nicht ganz korrekt.
Also Ihr Fazit ist ja, dass wir heute seltener und weniger tiefe Schamgefühle haben wegen eines unangemessenen Auftretens oder Verhaltens. Aber dafür hätten die Peinlichkeitsrisiken deutlich zugenommen. Lässt sich das so sagen? Hat die Scham nicht auch heute noch ihre ganz grässliche, vernichtende Kraft? Nur äußert sich das nicht mehr so wie einst.
Das kann sein. Das ist so schwer, darüber zu spekulieren, weil natürlich das alles immer sehr private Gefühle sind und wir können nur die Äußerungsformen beobachten. Und da ist es eben so, dass es heute nicht, wie wir schon sagten, nicht opportun ist, Schamgefühle zu zeigen, sondern die muss man verbergen. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen sich heute weniger schämen als früher. Vielleicht nur insofern, als natürlich die schweren Regeln und Vorschriften, die in der alten Schamkultur noch bestanden, vor allem hinsichtlich der Sexualität, die existieren so nicht mehr. Es ist zwar heute noch nicht besonders, gilt nicht als besonders okay, mit der eigenen Mutter zu schlafen. Es ist aber sozusagen, es hat nicht mehr die Dramatik und Tragik wie in der alten Zeit. Und das ist natürlich zunächst mal ein Gewinn. Und insofern sind die Gründe für eine vernichtende Scham heute seltener geworden.
Danke, Ulrich Greiner. Der Autor des Buches Schamverlust, das bei Rowohlt erschienen ist, war zu Gast in Reflexe zur Frage, schämen wir uns heutzutage weniger als früher? Mein Name ist Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.